Habt ihr was gemerkt? Habt ihr den roten Faden bisher in diesem Gottesdienst entdeckt? Die Lieder, die Thomas ausgesucht hat, die Texte, die er uns vorgelesen hat. Wie ist das, wenn Gott unsere Füße nicht nur auf weiten Raum stellt, wie wir in dem Psalmist hören, sondern auf heiligen Boden? Darum geht's heute. Gott stellt unsere Füße auf heiligen Boden, und zwar so, dass es uns wie im Predigttext gleich die Schuhe auszieht. Heilig, heilig, heilig. Ist Gott dir und mir noch so heilig, dass es uns die Schuhe auszieht? Oder ist selbst er schon nicht mehr heilig? Jesus, höchster Name. Höchster Name. Superlativ. Das kann man sprachlich nicht mehr steigern. Ist er der und das Höchste in deinem und meinem Leben? Herr, im Glanz deiner Majestät. Ist Gott für dich seine Majestät? Im Moment habe ich das Gefühl, dass Autoritätspersonen für mich wenig Glanz ausstrahlen. Dann die Bibeltexte. Offenbarung. Die Gemeinde, die geschmückte Braut steht vor Gott. Das stimmt ein zum Feiern, zum Jubeln. Gott stellt deine und meine Füße manchmal auf heiligen Boden. Zieht uns das die Schuhe noch aus? Ja klar, und das ist völlig Absicht von mir, dass meine Predigtvorspann ein bisschen theatralisch ist. Denn der Text, so viel möchte ich schon vorwegnehmen gleich, macht deutlich, das ist so gar nicht theatralisch, wenn Gott unsere Füße auf heiligen Boden stellt und uns die Schuhe auszieht. Dann ist er mittendrin in unserem Leben. Dann ist er mittendrin da, wo wir gerade mit ihm nicht rechnen. Dann stellt er unsere Füße auf heiligen Boden. Schon in den vergangenen Wochen waren bekannte und dabei doch sehr spannende biblische Geschichten Predigtperikopen. Spannend vor allem deshalb, wie ich finde, weil es um ganz unmittelbare, direkte Begegnungen Gottes Jesu mit einzelnen Menschen ging. Und zwar immer in Grenzsituationen ihres Lebens. Erinnert ihr euch noch an Mose auf dem Horeb? Zweite Mal, 10 Gebote. In dieser engen Schlucht. Er wollte Gott sehen. Nachsehen durfte er ihm. Kalt war's, dunkel war's. Und Jesus begegnet seinen Jüngern ganz persönlich. Habt ihr auch schon, wie ich, manchmal gesagt, ach Herr, wenn ich wie deine Jünger damals dich so unmittelbar erleben könnte, ja dann würde mir und sicher allen anderen auch der Glaube leichter fallen. Möchtet ihr Jesus im Sturm begegnen, wenn ihr um euer Leben fürchtet? Ja, dann hoffentlich, aber den Sturm könnte ich mir gerne schenken. Dann begegnet er und sagt noch, Petrus, komm, komm, kommen wir. Wenn Jesus uns im Sturm unseres Lebens zu sich ruft, wann darf er uns die Schuhe ausziehen? Heute wieder Mose, aber wir drehen die Zeitschraube ein bisschen zurück. Die bekannte Geschichte vom brennenden Dornbusch. 2. Mose 3, 1 bis 14, ich lese, wie so oft nach der Hoffnung für alle. Mose hütete damals die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Merkwürdig, dachte Mose, warum verbrennt der Busch nicht? Da das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genauer zu betrachten. Da rief er ihm aus dem Busch zu: Mose, Mose!
Ja, Herr, antwortete er.
Komm nicht näher, befahl Gott. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er hatte Angst davor, Gott anzuschauen. Der Herr sagte: Ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht, und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß, was sie dort erleiden müssen. Darum bin ich gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen und in ein gutes, großes Land bringen, in dem Milch und Honig fließen. Jetzt leben dort noch die Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Ja, ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Darum geh nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Aber Mose erwiderte: Ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen, wer bin ich schon? Der Herr antwortete: Ich stehe bei dir und gebe dir ein Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg hier Opfer darbringen. Mose entgegnete: Wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass der Gott ihrer Vorfahren mich zu ihnen gesandt hat, dann werden sie mich nach seinem Namen fragen. Was sage ich dann? Gott antwortete: Ich bin euer Gott, der für euch da ist. Darum sagt den Israeliten: Ich bin für euch da, hat mich zu euch gesandt. Ihr Lieben, was den Inhalt der Geschichte genau betrifft, können wir nur hören und hinnehmen. Wahrscheinlich kennen wir die Sache mit dem brennenden Dornbusch auch schon aus Kindheitstagen, aus der Sonntagsschule oder später dann aus dem schulischen Religionsunterricht, Grundschule, vielleicht 5. Klasse noch. Ich glaube, danach kommt es nicht mehr vor. Und eben weil wir so eine Geschichte, behaupte ich, sehr gut kennen, ist ein ganz vertrauter Effekt, dass wir beim Hören solcher Geschichten immer auf bestimmte Einzelheiten, Details achten. Jede und jeder auf etwas anderes. Warum? Das hat wohl damit zu tun, welche Erfahrungen wir mitbringen in die jetzige Situation des Gottesdienstes, aus der letzten Woche heraus, vielleicht von gestern noch oder von heute früh. Und dann schwingt etwas bei uns, wenn wir dies oder jenes in einem biblischen Text, den wir bestens kennen, hören. Mir ging es ganz genauso, als ich vor Tagen diesen Text mal wieder wegen der Predigt heute las. Was nun jede und jeder von euch aus diesem Text herausgehört hat, das kann ich natürlich nicht wissen. Aber ich kann euch sagen, was ich herausgehört habe und welche Details für mich Klick gemacht haben, aufgrund meiner persönlichen, vielleicht hier oder da, aber auch gemeindlichen Situation. Zwei Worte sind es genau genommen, bei denen ich mich festgebissen habe. Das eine: Komm nicht näher. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Gott geht in Abwehrhaltung. Das Zweite: Ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht, und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß, was sie dort erleiden müssen. Gott weiß immer mehr. Gott weiß immer mehr. Beim vorletzten Bezirkspastorentreffen erzählte ein Kollege von einer Frau, die vor etlichen Jahren schon ihr einziges Kind mit 6 Jahren verloren hat.
Und die Art des Todes dieses Kindes war so brutal und so grausam, die Details erspare ich euch jetzt, denn ich will hier predigen und kein Krimi erzählen. Es war jedenfalls für mich und für die anderen Kollegen, die wir dem anderen zuhörten, ganz erstaunlich, dass diese Frau heute völlig ruhig davon erzählen kann, ohne in Tränen auszubrechen, ohne traumatisches Zittern oder so, ohne Hadern auch und ohne Vorwurf gegenüber Gott. Ja, und das hat mich am meisten in Erstaunen versetzt, und ich gebe auch zu, dass ich das zunächst nicht glauben konnte, sondern danach gefragt habe. Sie hätte wohl auch überhaupt keine Probleme, dem Menschen zu vergeben, der den Tod ihres Kindes verschuldet hat. Und sie ist noch einmal, wie der Kollege glaubwürdig versicherte, heute ein fröhlicher Mensch in der Gemeinde. Sie habe sich vor etlichen Jahren schon für ein Leben mit Jesus Christus entschieden und für einen Dienst an ihren Mitmenschen. Hat einen sozialen Beruf ergriffen. Ich hatte nicht mehr drauf jetzt was. Kindergärtnerin, Lehrerin, Altenpflegerin, sucht's euch aus. Gut, könnte man sagen, das ist ja nun schon viele Jahrzehnte her, was diese Frau erlebt hat. Die Zeit heilt alle Wunden, sagt der Volksmund, also wohl auch die schlimmsten. Aber, so mein Kollege, die Frau habe ihm gegenüber, als er sie kennenlernte, glaubhaft gesagt, dass sie schon auf der Beerdigung ihrer Tochter gemerkt habe und gewusst habe, dass ihr Kind jetzt bei Gott geborgen ist, und dass auch ihr eigenes Leben jetzt wieder neuen Sinn und neue Aufgaben, neue Qualität bekommen wird. Das wäre ihr schon auf der Beerdigung klar geworden. Ich gebe zu, sicher eine ganz besondere, ja fast exklusive Lebenserfahrung. Was will ich damit sagen? Und was hat diese authentische, biografische Situation mit unseren Bibelworten zu tun? Zieh deine Schuhe aus, und ich habe das Elend meines Volkes gesehen und ihre Leiden erkannt. Das erste ist, ja, es gibt solche Erfahrungen, auch bei Menschen, die glauben. Und dabei müssen sie überhaupt nicht so extrem sein wie jetzt in diesem Beispiel und nicht so schrecklich, dass sie uns zutiefst verletzen und manchmal selbst Therapeuten über Jahre es nicht hinbekommen, den Schmerz zu vertreiben. Und ich weiß, wie viele von uns hier im Raum schon Dinge erlebt haben, die sie ganz nah an einen persönlichen Abgrund geführt haben in ihrem Leben. An Zweifel. Oder hier und da auch an Verzweiflung. Und wer andererseits von uns in unserem Leben bisher von solchen tiefen Schicksalsschlägen verschont geblieben ist, der kann sich trotzdem doch sicher wenigstens ahnend vorstellen, wie schlimm es sein muss, wenn ein eigenes Kind stirbt. Oder ein lieber nächster Angehöriger jahrelang im tiefsten Siechtum lebt. Oder auch selbst geschlagen ist von einer lebenslangen Behinderung. Freitagabend hörten wir, dass meine gleichaltrige Cousine ihren 26-jährigen Sohn vorgestern Abend bei einem Motorradunfall verloren hat. Letztes Jahr noch ihre Mutter, 3 Wochen vor meiner Mutter gestorben. Und jetzt das. Gehört auch in die Gemeinde. Kein Thema. Das gibt es. Auch unter uns Schwestern und Brüdern, unter uns Christen. Und wir kennen vermutlich Menschen, die darüber tatsächlich ihren Gott und ihren Glauben und auch allen Lebensmut zumindest vorübergehend verloren haben, wenn nicht sogar länger. Zieh deine Schuhe aus, hier ist heiliges Land. Hier ist dein Gott, der Herr, der dich geschaffen hat. Was mir das vor allem sagt, ihr Lieben, ist dies. Es gibt Dinge, Erfahrungen, die uns auferlegt werden und uns begegnen, die uns einen Bereich hineinführen, der heilig ist. Aber was macht ihn denn heilig? weil er unverhofft, unvorbereitet kommt und in die Grenzsituation unseres Lebens hinein. Der Mose hat die Schafen und Ziege seines Schwiegervaters gehütet. Der hat nicht vor lauter Langeweile auch intensive Gebetsverhältnisse zu Gott gepflegt und sagt, Herr, ich würde dir so gerne mal persönlich begegnen. Ach, da brennt ein Dornbusch. Nein. Er wird von Gott in einer ganz bestimmten Lebenssituation erwischt und danach am Ende auch beauftragt. Aber darum geht es mir heute gar nicht. Sondern wo erwischt uns Gott und zieht es uns dann die Schuhe aus? Oder gehen wir danach wieder Ziegen hüten? Es ist nun leider in dieser Zeit heute so, dass uns doch eigentlich beigebracht wird, durch diesen permanenten, allgegenwärtigen Medienzugriff, dass auch die heiligsten Dinge hemmungslos und ohne Demut schonungslos offengelegt. So machen wir Menschen es mit den wunderbaren Vorgängen um Zeugung und Geburt, die wir mehr und mehr entzaubern und in Reagenzgläsern und auf Operationstischen hantieren. Und genauso geht es den Geheimnissen der Natur, die wir mit dem Maßstab von Nutzen und Ertrag beurteilen, denen ergeht es auch nicht anders. Selbst die verbogenen Regungen der Seele erklären viele heute nur noch für Abläufe im biochemischen Vorgang des Körpers, die wir mit Drogen und Medikamenten regulieren können. Jan, ihr stellt so ein Zeug her. Das ist auch gut so, denn was wären wir ohne unsere fortschrittliche Medizin? Aber alles ist transparent. Nichts ist mehr nur meins. Alles ist erklärbar. Das wird schon. Vorsicht, wenn Tabletten und Tropfen und Spritzen nur noch Symptome bekämpfen. Und wie schön, wenn vor etlichen Wochen ihr, die ihr da beim Bibelgesprächskreis dabei wart, so einem Thomas Millack mal zuhören könnt, denn wann hat man schon mal die Gelegenheit dazu, dass ein Naturwissenschaftler solche Phänomene wie Tod und Nahtod mit glaubenden Augen wissenschaftlich zu erklären versucht. Das ist ein Privileg. Habe ich hier noch keiner Gemeinde gehabt. Hier zum ersten Mal. Toll. Und doch ist nicht selbst der Glaube von uns Christen schon oft genug heruntergezogen worden, geradezu in den Dreck gezogen worden, mit Behauptungen, dass das ja nur von Kirchen verblendete Menschen sind oder, wie heißt es so schön, Opiat, wunderbedürftige Schwächlinge. Ich glaube, so war das wörtlich, was Marx und Engels mal über christlichen Glauben gesagt haben. Wirklich. Es gibt heutzutage nur noch wenig, was noch nicht in den Dreck gezogen worden ist. Aber das hat nichts, aber auch gar nichts daran geändert, dass es Bereiche unseres Lebens und in unserer Beziehung zu Gott gibt, die, wenn wir nur wie Mose richtig hinschauen, und er geht hin, weil er es sich näher anschauen möchte, heilig, unantastbar und über alle Maßen ehrfurchtgebietend sind. Und ich glaube, tiefster Überzeugung meines Herzens, dass unsere individuelle Biografie, dein und mein persönliches Leben, eben nicht geklont und vorprogrammiert oder von allen möglichen marionettenhaften Leinen gezogen wird, sondern dass unsere ureigenste Biografie von Gott uns zugeteilt wurde, solch ein heiliger Boden ist. Wir sollen darauf sozusagen nur barfüßig und mit großer Ehrerbietung und sehr sachte treten. Ich sage das deshalb, weil ich auch in der Seelsorge beobachte, wie leblos wir manchmal mit uns selber umgehen. Wenn einzelne von euch und darüber hinaus andere Menschen mir anvertrauen, warum es ihnen gerade nicht gut geht oder so, da habe ich manchmal das Gefühl, ihr schlagt auch noch selber auf euch ein. Behutsam. Euer Leben, dein Leben, mein Leben ist Gott heilig. Zieh deine Schuhe aus, wenn du darüber nachdenkst und deine Schlüsse daraus ziehst. Und natürlich auch das Leben der anderen, die ich vielleicht nicht verstehe oder die mir vielleicht auch das Leben schwer machen. Weißt du warum? Manchmal baut Gott eine Distanz auf. Komm nicht näher. Weil es uns und dem anderen nicht gut täte, vorschnell in etwas einzudringen, was sehr, sehr verletzlich ist. Ich weiß, viele, gerade die, die mit dem Glauben noch kämpfen oder noch nicht so zur Entscheidung durchgerungen sind, würden jetzt protestierend dagegen halten. Zum Beispiel. Aber hat Gott uns nicht die Freiheit gegeben, alle Dinge zu erforschen, zu hinterfragen und in jeglichen unbekannten Raum vorzustoßen? Der berühmte Star Trek-Vorspann. Unendliche Weiten. Ja, das hat er. Das hat Gott. Das ist Schöpfungsauftrag, jawohl. Nur wir machen mit unseren ungeschickten Fingern und Fragen so leicht alles kaputt. Wie erforschen wir? Haben wir unsere Hausaufgaben gemacht und die Regeln beachtet, die ja nicht nur in einem Chemie- oder Physiklabor gelten, damit Dinge auch richtig laufen? Oder wir sagen, oder andere, das kann Gott doch nicht zulassen. Ja, als mein Bruder uns, Mirjam und mich, am Freitag anrief, sagt er auch, da wird die Theodizee-Frage wieder groß. Warum? Oder wenn es einen Gott gibt, dann kann das doch kein guter, kein uns liebender Gott sein, wenn er das zulässt oder mir gar antut. Ja, die Frage ist verständlich. Und nicht nur aus seelsorgerlichen Gründen verbietet es sich, genau aufgrund dieses heiligen Bodens da einfach so drüber wegzumarschieren. Wir dürfen Gott alles fragen. Und ja, wir haben die Aufgabe von Gott her, alles zu erforschen. Aber nicht wie Elefanten im Porzellanladen. Und wer sagt uns denn, was der tiefere Sinn des Geschehens ist, das wir als grausam und mit Gottes Güte nicht vereinbar erleben? Wie kommen wir dazu, den großen Gott, unseren Schöpfer, anzuzweifeln, dass er seine Geschöpfe nicht liebt? Wer sind wir eigentlich, so Paulus und der Psalmist, dass wir alles wissen wollen, auf alles gleich eine Antwort haben wollen und Gott androhen, ihn ansonsten mit unserem Unglauben zu bestrafen? Ja, wenn ich mich selbst manchmal so nach meiner stillen Zeit im Spiegel angucke, denke ich auch, was hast du jetzt wieder vom Stapel gelassen? Herr, zum Glück kennst du mich. Auch das kann man von dieser Frau lernen, von der ich anfangs gesprochen habe. Es gibt einen heiligen Bereich im Verhältnis zu Gott. Und wir tun gut daran, dass wir ihn achten. Und das gilt gerade da, wo wir mit unserem menschlichen Verstand nicht mehr begreifen können, wozu das jetzt gerade gut sein soll. Und das gilt selbst, und ich behaupte vor allem, in grausamen und sehr, sehr schmerzhaften Erleben, dass uns Gott verdunkeln will. Aber selbst dann kann. Ja, und aufgrund von Moses Erlebnis würde ich sagen, selbst dann und gerade dann wird Segen darin für uns liegen. Gott liebt uns, denn er hat uns in Jesus Christus gezeigt, eines weiteren Beweises seiner Liebe bedarf es nicht, ein für alle Mal nicht. Und auch das nehme ich der Erfahrung dieser Frau, wenn wir uns vorsichtig genug in diesen heiligen Raum vor Gott vortasten, dann schenkt uns Gott vielleicht eine Ahnung davon, was der Sinn sein soll von dem, was wir gerade erleben oder erlebt haben. Er ist der Herr der Welt, der Herr der Geschichte und auch der Herr deines und meines ganz persönlichen Lebens. Welchen Namen soll Gott den Israeliten nennen, wenn sie danach fragen, wer ihn geschickt hat? Ich bin für euch da. Hat mich zu euch geschickt. Boah. Ist dir klar, dass das der allmächtige Gott ist, der keinen besseren Titel für sich selber findet als ich bin für dich da? Er sieht unser Glück im Leben, unsere Freude, unsere neuen Aufbrüche genauso wie unseren Schmerz, unseren Kummer und unser Weinen.
Er tut das nicht immer so, wie wir das wollen und auch gar nicht so spürbar deutlich oft und schon gar nicht erwartungsgemäß, sondern dann glimmt da auf einmal was am Horizont und ich habe einfach nur die Idee, da muss ich doch mal hingehen und nachgucken. Und auf einmal zieht es mir die Schuhe aus. Er tut es so, wie es uns und dem größeren Plan, den er für uns hat, für uns und die Welt entspricht. Das können wir ihm zutrauen. Dass es oft schwer ist, dieses Vertrauen aufzubringen, wissen wir, viele von uns aus eigenem schmerzvollen Erleben. Dass es aber geht, dass das möglich ist, selbst im schrecklichsten Schicksal noch den Segen Gottes zu glauben und zu erfahren, das dürfen wir nicht nur an solchen Menschen wie dieser Frau, sondern auch an einem Mann Gottes wie dem Mose entdecken. Glaubhaft entdecken. Vielleicht ist die Feier des Abendmahls gleich heute die Gelegenheit, sich erinnernd wieder vor Gott und Jesus Christus zu stellen. Sich innerlich dabei die Schuhe auszuziehen und sich ihm wieder ganz neu anzuvertrauen. Mose, ja Herr, so. Dankbar für alle seine treuen Wegführungen bisher und fürbittend wegen der Sorgen und Lasten, die damit immer ja